Ja, wir haben heute die Kapitel 8 bis 12 im ersten Buch Samuel, die sich mit der Ernennung des ersten Königs in Israel, Saul, befassen. Und das wird auf verschiedene Weisen erzählt. Es kann fast ein bisschen vielleicht verwirrend wirken, dass wir eigentlich schon gelesen haben, Saul ist König geworden und dann scheint er wieder sich gar nicht wie ein König zu benehmen und es kommt die nächste Geschichte. Und während teilweise moderne kritische Forschung heute einfach sagt, das sind eben unterschiedliche Traditionen, wie es zum Königtum in Israel gekommen ist, zusammengewachsen, versucht traditionelle jüdische Auslegung und auch die moderne orthodoxe einen Sinn darin zu finden, wie die Geschichten nun mal vor uns liegen. Und selbst wenn man die These akzeptiert, dass das aus unterschiedlichen Quellen zusammengewachsen ist, muss man ja schließlich und endlich immer noch fragen, aber wieso steht es denn jetzt so da? Also in dem Sinne macht es auch, wenn man es nicht nach der traditionellen Auffassung sieht, Sinn, diesen Gesamtblick zu haben. Wir hatten beim letzten Mal in Kapitel 7 eigentlich die Krönung, könnte man sagen, von Samuels Werk, wo es ihm gelungen war, Israel zur Umkehr zu bewegen, die große Szene in Mizpah mit seinem Gebet und wo man dann auch sieht, dass die neue spirituelle Kraft, die er verbreitet hat, auch die Philister in die Flucht schlagen kann. Und zwischen dieser Szene und dem Anfang von Kapitel 8 liegen vermutlich viele Jahre. Und das heißt dann eben, ganz plötzlich und als Samuel alt war, setzte er seine Söhne zu Richtern über Israel ein. Sein ältester Sohn hieß Joel und der Name seines zweiten Sohnes war Abia. Und sie waren Richter in Beersheba, was sehr viel weiter südlich ist als der Wirkungskreis Samuels. Und dann kommt der Satz, der irgendwo zeigt, dass Samuels Karriere eigentlich mit einer riesen Enttäuschung endet, wo es dann nämlich heißt, und seine Söhne gingen nicht auf seinem Weg, sondern sie gingen der Bestechung nach und nahmen Bestechung und krümmten das Recht. Das ist also die Situation, dass es diesem Mann, der ganz Israel zur Umkehr bewegen hatte, nicht gelungen ist, seine Söhne dazu zu bringen, dass sie auf seinem Weg gehen. Und in dem Sinne auch ziemlich klar ist, dass seine Söhne wohl nicht seine Nachfolger sein können, was ja in dem System der Richter eigentlich auch kein Problem wäre. Die Richter haben ja nie ihre Aufgabe an ihre Söhne vererbt. Aber es heißt dann eben, dass sich die Ältesten versammeln bei Samuel und ihm auch ganz eiskalt sagen, du bist alt geworden und deine Söhne gehen nicht auf deinen Wegen und wir wollen jetzt einen König haben wie alle, der uns richten wird. Wollen also das politische System ändern, was Samuel sehr trifft. Und Gott sagt ihm dann, vielleicht auch um ihn ein bisschen zu trösten, nicht dich haben sie verworfen, sondern mich. Aber obwohl auch Gott diese Forderung nach einem König als seine Verwerfung sieht, sagt er trotzdem zu Samuel, aber das ist es, was sie wollen, also tu es. Und ich wollte jetzt zunächst mal einen Text von Benny Lau zu diesen ersten Worten Samuels über das Königtum bringen. Benny Lau interpretiert oder legt den Schwerpunkt in diesen Kapiteln auf drei Reaktionen Samuels auf das Königtum und die erste findet sich eben in Kapitel 8. Also erstmal sagt er in der Einleitung, das steht bei ihm unter der Überschrift Himmlisches Königreich und irdisches Königreich. Dreimal bringt Samuel seine Einstellung zur Institution des Königtums in Israel zum Ausdruck. Beim ersten Mal als Reaktion auf die Initiative des Volkes und dessen Forderung nach einem König in Kapitel 8. Beim zweiten Mal in Mizpah, bei der ersten öffentlichen Königserhebung in Israel in Kapitel 10. Beim dritten Mal in Gilgal, nach dem Überfall Sauls auf die Ammoniter und seinem großen Sieg am Ende von Kapitel 11 und in Kapitel 12. Dort äußert sich Samuel weit und ausführlich hinsichtlich seiner Einstellung zu einem König. Ja, aber jetzt erstmal zu Kapitel 8. Und es war schlecht in den Augen Samuels. Samuels Widerspruch gegen die Forderung des Volkes nach einem König. Zum ersten Mal nach der erhabenen Szene in Mizpah, als der Ewige für die Israeliten Lärm aus dem Himmel erschallen ließ und die Philister, die gegen sie hinaufzogen, in die Flucht schlug, ist Samuel gezwungen, sich mit der Forderung des Volkes nach einer Änderung der Regierungsform auseinanderzusetzen. Dies ist zweifellos seine bitterste Enttäuschung, von der höchsten Höhe in die tiefste Grube. Das Ende von Kapitel 7 ist so erhebend und so optimistisch, dass das Buch damit hätte enden müssen. Die Verse, die dort stehen, lassen in der Tat das Ende einer Epoche anklingen. Und Samuel richtete Israel alle Tage seines Lebens. Jedes Jahr machte er sich auf den Weg und ging umher zwischen Bethel, Gilgal und Mizpah und richtete Israel an all diesen Orten und kehrte zurück nach Ramah, denn dort war sein Zuhause und dort richtete er Israel und baute dort einen Altar für den Ewigen. So hätte Samuels Wacht enden müssen. Die Israeliten waren zum Ewigen zurückgekehrt und er zog weiter in der ganzen Gegend umher und unterrichtete Israel in der Tora des Ewigen. Wie seinerzeit unser Vater Abraham baut er dem Ewigen einen Altar, damit sich das ganze Volk daran erinnert, dass der ewige Gott ist. Und da kommt plötzlich die Forderung nach dem Königtum. Zwischen Kapitel 7 und Kapitel 8 vergehen viele Jahre. Samuel ist bereits alt und seine Söhne richten in Beerscheba und sind korrupt. Dies ist die Ausgangslage. Die Bibel enthüllt nur wenige von den politischen Motiven, die die Israeliten dazu brachten, einen König zu wollen. Ihre erste Initiative war, setze uns einen König ein, uns zu richten, wie alle Völker. Die Erwiderung Samuels, und die Sache war schlecht in den Augen Samuels, als sie sagten, gib uns einen König, uns zu richten. In all den Jahren, in denen die mündliche Tora geschaffen wurde, bemühten sich die Weisen, den Zorn Samuels an diesem Punkt zu verstehen, im Vergleich mit dem Gebot, einen König einzusetzen, in Deuteronomium 17, 14 bis 15. Der Erste, der sich mit der Spannung zwischen der Anweisung der Tora und der Reaktion Samuels auseinandersetzte, war Rabbi Eliezer ben Hyrkanus. Rabbi Eliezer sagte, die Ältesten der Generation forderten angemessen, wie es heißt, setze uns einen König ein, uns zu richten. Aber das ungebildete Volk, das dabei war, verdarb die Sache, wie es heißt, und auch wir werden sein wie alle Völker, und unser König wird uns richten und vor uns ausziehen. Alte und neue Ausleger zitieren oft die Worte Rabbi Eliezers, obwohl sie ermahnende und zurechtweisende Worte sind, die für sich selbst stehen. Widerlegt doch die Bibel selber seine Worte. Die Worte, die Rabbi Eliezer den Ältesten der Generation, die angemessen forderten, in den Mund legt, sind gerade die Worte, die Samuel sagt. Und sie sind in dessen Augen schlecht und nicht angemessen. Gerade die Forderung, wie alle Völker, erscheint nicht in Samuels Reaktion. Das in seinen Augen Schlechte war, dass sie einen König forderten, uns zu richten. Rabbi Yehuda behauptet im halachischen Midrasch, dass der Zeitpunkt der Forderung Israels in den Augen Samuels problematisch war. Rabbi Yehuda sagte, ist es nicht ein Gebot der Tora, dass sie nach einem König für sich fragen, wie es heißt, eben in Deuteronomium, setze, ja setze über dich einen König ein? Warum wurden sie dann in den Tagen Samuels bestraft? Weil sie es vor der Zeit verlangten. Rabbi Yehudas Worte, weil sie es vor der Zeit verlangten, können auf unterschiedliche Weise ausgelegt werden. Meiri möchte es so verstehen, dass sie vorgriffen und einen König verlangten, der nicht aus der Nachkommenschaft Judas, sondern aus der Nachkommenschaft Benjamins war. Der gewählte König muss nach der Tora aus dem Stamm Juda sein, gemäß dem Vers, und das Zepter wird nicht von Juda weichen im Jakobssegen. Aber sie forderten keinen König aus ihrem Stamm, sondern waren bereit, den König anzuerkennen, den Samuel wählen wird. Eine andere Auslegung sagt, dass, weil sie es vor der Zeit verlangten, keine Ablehnung des Königtums ist, sondern eine Ablehnung des Zeitpunkts der Forderung. Vor der Forderung nach einem König hätten sie ihre Niederlassung im Land und ihre Rückkehr zum Ewigen vollenden müssen. Der Ablauf der Erzählung in den Kapiteln des Samuelbuches widerlegt diese Auffassung, so schön sie auch ist. Schließlich kommt Kapitel 8 nach Kapitel 7, wo wir den Höhepunkt der Umkehr Israels zum Ewigen erreichen. In jener Szene in Mizpah, in der das Volk mit ganzem Herzen und ganzer Seele zum Ewigen umgekehrt ist. Und der Heilige, gepriesen sei er, sein Gebet erhörte und es aus der Hand der Philister rettete. Die dritte Lösung, die mir plausibler als alle vorhergehenden scheint, befindet sich in der Auslegung Malbims, der sagt, dass die Forderung nach einem König nicht in den Tagen Samuels hätte aufkommen dürfen, nicht nur wegen des persönlichen Aspekts, das heißt der Verletzung Samuels, dass er eben letztlich nicht weiter Richter sein kann, oder weil ihr spirituelles Niveau zu dieser Zeit nicht stark genug war, sondern wegen der Art, auf die Samuel das Volk leitete. Malbim sagt, dass Samuels Art, das Volk zu leiten, noch genau der der Richter entsprach, die offen unter der Anleitung von Wundern handelten, wie Mose in der Wüste. Demgegenüber will die Forderung nach einem König der Leitung durch Wunder ein Ende machen und zu einer natürlichen Leitung übergehen, wie es bei Staaten ist, die ihre Kriege führen. Samuel glaubt, dass seine Kraft zu leiten mit dem Alter nicht geschwunden ist und dass, solange er noch da ist, es in Israel eine Leitung durch Wunder gibt. Daher nimmt es auch die Reaktion des Ewigen Samuel gegenüber genau und es heißt, nicht dich haben sie verschmäht, sondern mich haben sie verschmäht, als König über sie zu herrschen. Wie wir oben sahen, hätte man meinen können, dass der ganze Zorn Samuels ein privater Zorn über ihre Worte setze uns einen König ein, uns zu richten, die seine Absetzung bedeuteten, war. Aber die Reaktion des Ewigen verortet den Zorn und den Zusammenstoß sowohl Samuels als auch des Ewigen in der Forderung des Volkes, sich von der Leitung durch Wunder zu befreien und in eine irdisch-staatliche Wirklichkeit voranzuschreiten, in der der König ohne das Brechen der Naturgesetze handelt. Die Reaktion des Ewigen, in der er sagt, mich haben sie verschmäht, befreit Samuel dahingehend, dass er die Forderung annimmt und begreift, dass das Volk eine Änderung in der Leitung wählen darf. Auch wenn dieser Schritt es von der offenbaren Hand der Vorsehung des Ewigen entfernt. Ja, und dann geht es mit der Reaktion Samuels weiter. Und wie eben das Baylau überschreibt es so, der Staat unter der Führung des Königs nach Samuel. Als Samuel dem Volk die volle Bedeutung dessen, was es fordert, klar machen will, beschreibt er ihm die Macht eines Königs von Fleisch und Blut, der über seine Untertanen herrscht. Im Gegensatz zur Epoche der Richter, in denen der Richter punktuell wirkte, um Rettung vor einem Feind zu bringen, wird der König, den sie fordern, mit einem System arbeiten und alle Funktionen, die für seine Bedürfnisse nötig sind, einrichten. Samuel skizziert das Königsrecht mit äußerster Schärfe. Das Königsrecht nach Samuel befasst sich hauptsächlich mit Angelegenheiten des Personals für den öffentlichen Dienst. Während der Richter unentgeltlich handelte, keine Abgaben für ein organisiertes System und sicher keine Steuern für seine Bedürfnisse erhob, wird der König die Staatskasse nicht mit den freiwilligen Gaben guter Menschen, sondern mit einem geordneten System von Steuern und Gesetzen finanzieren. Fangen wir damit an, dass es keinen König ohne Armee gibt. Man kann den Kampfstil der Zeit der Richter nicht mit dem Kampfstil der Zeit der Könige vergleichen. Und Saul wird der allererste sein, der eine Armee aufbaut. Samuel begreift dies gut. Und daher befasst sich der größte Teil seiner Rede über das Königsrecht mit den Ressourcen, die für den Aufbau einer Armee, der Grundlage für den Aufbau eines Staates, nötig sind. Samuel betont die Streitwagen, eine Neuerung, die man in Israel noch nicht kannte. Dies wird die große und hervorstechende Trennlinie zwischen der Leitung durch die Richter und der Leitung durch die Könige sein. Um die Armee aufrechtzuerhalten, muss ein strenges Besteuerungssystem aufgebaut werden, das alle Bauern verpflichten wird, ihren Anteil der Staatskasse zu geben und mit allen die Last zu tragen. Dies meint Samuel mit seinen Worten, und ihr werdet ihm Knechte sein. Dies ist ein gutes Beispiel für das Tendenziöse in Samuels Königsrecht. Schließlich kann Knecht des Königs zu sein ein Ehrentitel sein. Aber wenn Samuel mit den Worten, und ihr werdet ihm Knechte sein, die Beschreibung der Kontrolle des Königs über die Wirtschaft abschließt, wird der Begriff als Ausdruck der Tyrannei der Herrschaft und nicht als fairer Schritt verstanden. Samuel schließt seine Worte mit einem spöttischen Ton ab. Und wenn ihr an jenem Tag vor eurem König, den ihr euch gewählt habt, schreien werdet, so wird euch der Ewige an jenem Tag nicht erhören. Samuel sticht an einer schmerzhaften Stelle auf sie ein. Haben sie nicht mit ihm in Mizpah gestanden, als die Fürsten der Philister gegen sie hinaufzogen? Bei dieser Gelegenheit wurden die Angst der Israeliten und ihr Flehen zu Samuel beschrieben. Und die Kinder Israels sagten zu Samuel, lass nicht ab, für uns zu dem Ewigen, unserem Gott, zu schreien, dass er uns aus der Hand der Philister rette. Und Samuel nahm ein Milchlamm und brachte es vollständig als Brandopfer vor dem Ewigen dar. Und Samuel schrie zum Ewigen um Israels Willen, und der Ewige erhörte ihn. Genau so sieht die Leitung durch die Richter aus. Man braucht keinen König und keine Armee. Man braucht ein gebrochenes und bedrücktes Herz. Wenn man sich mit einem ehrlichen Schrei an den Ewigen wendet, rettet er Israel durch seine Richter. Jetzt kündigt ihnen Samuel an, was ihnen der König antun wird, den sie fordern. Er wird die Kontrolle über sie gewinnen, ganz in der Tradition des damaligen absoluten Königtums. Und wenn alles andere versagt wird, werden sie vor ihrem König schreien. Aber dann wird der Ewige nicht mehr antworten. Die demagogische Rede Samuels nützt ihm nicht. Richtig sagen sie, man braucht eine Armee und das bringt uns Verpflichtungen. Aber ohne König haben wir niemanden, der uns auf der neuen politischen Bühne in der Gegend anführen wird. Eine Gottesherrschaft, die punktuell reagiert, kann uns nicht helfen, wenn die Philister uns unterdrücken und unsere bloße Existenz im Gebirge bedrohen. Darum brauchen wir einen König, der uns führen und sich mit den Dingen auseinandersetzen wird, wie es bei allen Völkern der Fall ist. An diesem Punkt trennen sich Samuel und die Ältesten des Volkes. Jetzt wird Samuel Saul wählen und ihn vor den Augen des Volkes zur Schau stellen. Ja, also soweit zu Kapitel 8, wie die erste Reaktion Samuels auf die Forderung nach dem König. Und gerade auch in der Auslegung wird betont, dass wir ja eigentlich ein Problem haben, denn aus dem Buch Deuteronomium lesen wir ja, dass es völlig legitim ist, sich einen König aufzustellen, wo auch sogar diskutiert wird, ist es erlaubt oder ist es sogar ein Gebot, sich einen König zu ernennen. Und was dort über den König gesagt wird, ist eigentlich nicht die Dinge, die Samuel hier beschreibt, sondern es wird gesagt, der König soll nicht zu viel Pferde haben und nicht zu viel Frauen haben und nicht zu viel Geld haben. Und er soll vor allem die Tora lernen. Das sind eigentlich die Bedingungen, die dem König gestellt werden. Während Samuel hier ein Bild letztlich von einer wirtschaftlichen Ausbeutung des Volkes durch den König entwirft und da natürlich eine gewisse Spannung zwischen den Dingen da ist. Ja, erstmal dazu, zu diesem ersten Teil, Nachfragen, Anmerkungen. Herr Müller.
Ja, ich möchte mal was zu dem Wunsch des Volkes, wie hier beschrieben ist, sagen. Das Volk, das den König fordert, besteht zu diesem Zeitpunkt aus den 12 Stämmen. Richtig?
Ja.
Ja. Die 12 Stämme haben aber jeweils entweder einen Clan, der den Stamm führt, oder sogar einen eine Persönlichkeit. Also ich sag mal jetzt in unserem Sinne einen Warlord. Ich kann mir also schlecht vorstellen, dass also jeder Führer dieser 12 Stämme freiwillig seine Macht abgibt an den König. Das ist ja im Moment mal ein Föderalismus, sage ich. Das heißt also, wenn es Krieg gibt, aus welchem Grund auch immer, dann ist es der Richter, der eben eine Armee aufbaut, meistens sogar noch in der Zeit, also zeitlich in Ordnung. Und dann natürlich, und das ist sein eigentliches Hilfsmittel, zu Gott zu schreien, das heißt zu beten. Aber ich will mehr auf den Machtverlust dieser Stammesführer hinweisen.
Ich denke, es ist eine ganz wichtige Frage, ob es diese Stammesführer gibt. Nach dem, was wir in der Tora, gerade im Buch Numeri gehört haben, gibt es diese Stammesführer. Da wird ja beschrieben, wie der Fürst jedes Stammes die Opfer zur Einweihung des Bundeszeltes bringt und es werden Führer der Stämme losgeschickt, das Land zu erkunden. Also da ist völlig klar, es gibt diese Stammesfürsten. Aber nachher eigentlich weder im Buch Josua noch im Buch Samuel hören wir, dass es sozusagen jeder Stamm seinen Sippenältesten hat. Die verschwinden eigentlich zwischen dem Buch Numeri und dem Buch Josua, könnte man sagen. Und die Richter sind ja nur punktuelle Anführer und stammen ja auch nicht aus allen Stämmen. Ist unterschiedlich. Also die meisten Richter stammen aus den nördlichen Stämmen. Und es ist nicht immer ganz klar, ob sie wirklich über alle Stämme befehligen oder nur einige. Wir haben ja auch manchmal gehört im Buch der Richter, dass einigen Stämmen vorgeworfen wird, dass sie nicht mit in den Krieg gezogen sind oder sich andere beschweren, dass man sie nicht mitgenommen hat in den Krieg. Also nach dem Bild, das im Buch der Richter gezeichnet wurde, sah es eigentlich nicht so aus, als wenn es solche Stammesfürsten geben würde, obwohl wir sie nach der Tora eigentlich erwarten sollten. Und das auch, wenn man sozusagen historisches Bild nehmen will, ist, man annehmen sollte, dass es Stammesälteste gibt. Aber sie kommen de facto nicht vor. Und also es gibt diese Ältesten, die erwähnt werden, von denen wir aber nicht genau wissen, was jemanden zum Ältesten macht. Ob das eben Stammesführer sind, nach welchem. Die Ältesten gab es auch schon beim Auszug aus Ägypten, da werden die auch erwähnt, aber es wird nie gesagt, ob das sozusagen eine Gruppe ist, die gleichberechtigt aus Führern der unterschiedlichen Stämme sind. Also ich stimme Ihnen zu, dass es logisch wäre, dass es diese Stammesführer gibt, aber de facto hören wir im Buch der Richter und im ersten Teil von Samuel nichts davon. Und es sieht eher so aus, weil eben in jeder Notlage man schreit und einen Richter braucht, dass es keine andere Führung gibt. Und von daher, abgesehen von Samuel, also Samuel ist eigentlich derjenige, dessen Führung gefährdet ist und der de facto als Richter abgesetzt wird. Aber ansonsten sagt uns der Text eigentlich von niemandem, der sozusagen Angst hat, seinen Einfluss zu verlieren.
Ja. Wenn es nicht da steht, heißt es nicht, dass es nicht sein darf.
Ja.
Das ist zwar richtig, aber dieses Argument von dem, was nicht da steht, ist natürlich immer sehr schwierig zu nehmen. Und man kann versuchen, sich mit ihm zu behelfen, aber und ich denke auch gerade, darum habe ich gerade auf die Erwähnung der Stammesfürsten im Buch Numeri hingewiesen, weil sie ja vorher mal erwähnt werden und dann nachher verschwinden, ist es offensichtlich nicht ganz zufällig. Aber ja. Sozusagen, wenn wir das historisch konstruieren wollen, bleiben uns natürlich Lücken da. Jetzt habe ich leider nicht gesehen, in welcher Reihenfolge sich alle gemeldet haben. Ich weiß nicht, ob Anita den Überblick hatte, sonst.
Ich glaube, die Frau Fichtbauer war die erste.
Ja, ich wollte dann eben auf diese Stelle im Kapitel 7 hinweisen, die in den Kommentar, die Israeliten waren zum Ewigen zurückgekehrt Und er zog weiter in der ganzen Gegend umher und unterrichtete Israel in der Tora des Ewigen. Also das hört sich so an, er ist also wirklich allzuständig, also für alle Stämme. Nur eben in ja, Benjamin und Ephraim in diesem, in dem engeren Bereich oder Juda, ne?
Ja,
Darf ich?
also de facto die Orte, die genannt werden, an denen ihr wirkt, sind eben hauptsächlich wirklich Ephraim, Benjamin und eventuell noch Juda. Während die ganzen nördlichen Stämme bleiben wirklich eigentlich immer außer Blick. Von denen hören wir so gut wie nie was. Also von der, auf jeden Fall ist er für mehr als einen Stamm zuständig. So sieht es schon aus.
Ja. Also es ist wirklich ja so etwas global formuliert, ne?
Ja.
Unterrichtete Israel, ja.
Ja, also er soll sicher als, denke ich schon, als die zumindest die einzige Führungspersönlichkeit, die zu dieser Zeit ist, dargestellt werden, was auch immer sonst vielleicht noch in den Stämmen existiert. Ich meine, wir müssten ja eigentlich auch wissen, es gibt ja auch die Leviten eigentlich, von denen wir aber auch nicht allzu viel hören, oder die Autorität der Priester. Auch das ist etwas, was hier eigentlich seit eben der Entführung der Bundeslade nicht mehr so sehr im Hintergrund steht, im Vordergrund steht. Ja, dann sage ich jetzt einfach mal Frau Fricke. Ich habe nicht gesehen, wer sich eher
Also
meldet.
genau das wollte ich eigentlich fragen. Welche Rolle haben in dieser Zeit die Leviten gespielt, die ja eigentlich das Wort Gottes verkündet haben, neben den Richtern, die jetzt zusätzlich sozusagen eingesetzt waren, Recht zu sprechen? Das hatte ich nicht verstanden, aber dann hat sich das
Da
schon.
haben wir auch in der Tat eine Diskrepanz zwischen der Tora, wo gerade im Buch Numeri eben die Leviten ganz wichtig dargestellt werden und auch eben die Aufgabe haben, das Volk zu unterrichten. Und dann sehen wir im Buch Josua, im Buch in dem Buch der Richter und jetzt am Anfang von Samuel spielen sie eigentlich überhaupt keine Rolle, beziehungsweise wir hatten in den letzten Kapiteln des Richterbuches gesehen, dass die Leviten ziemlich arbeits- und brotlos durch die Gegend ziehen und versuchen, irgendwo eine Stelle zu finden, wo sie Unterhalt finden. Da wird man natürlich heute aus dem Blick sagen, also die traditionelle Auslegung geht natürlich davon aus, dass die Tora, so wie wir sie gelesen haben, bis zum Ende von Deuteronomium zur Zeit Samuels schon so existierte. Und dann haben wir eben diesen Widerspruch. Aber man kann natürlich auch umgekehrt sagen, wenn wir eben das mehr oder weniger als historische Darstellung in groben Zügen zumindest ansehen, muss man annehmen, dass die Tora in dieser Form noch nicht gegeben hat. Weil offensichtlich niemand der Meinung ist, dass die Leviten diese Position haben müssten und viele andere Dinge, viele Gebote, die in der Tora erwähnt werden, kommen nie in den Büchern Samuel und auch Könige vor. Und das ist eben auch einer der Gründe, warum ein großer Teil der Forschung heute davon ausgeht, dass zumindest die Tora, wie sie heute kennen, viel später ist und eigentlich erst am Ende der ersten Tempelzeit beginnt und weit nach der Rückkehr aus dem babylonischen Exil abgeschlossen wird. Denn sozusagen diese Bücher wie Samuel, die erzählen uns sozusagen unbefangen die Dinge. Und sie versuchen nicht, was das Buch Josua ja öfter tut, Dinge mit der Tora übereinzubringen. Scheint vieles für sie einfach nicht zu geben und nicht relevant zu sein.
Danke.
Ja, Herr Dankowski, ist es nicht Ihr Nachname, aber ein
Ja, aber
Name.
ich höre auf ihn. Ja, doch, zwei Namen wären wahrscheinlich zu verwirrend. Ich meine, man merkt an diesen Texten, dass wir eigentlich über die politische Struktur des Israels vor der Königszeit sehr wenig wissen. Ja, es ist die Zeit der Richter. Gut, aber damit ist ja noch nichts gesagt. Als ich studiert habe, das ist natürlich jetzt auch schon über 50 Jahre her, da geisterte ja noch sehr beliebt die These von der sogenannten Amphiktyonie durch die Gegend, die Martin Noth aufgestellt hatte, aufgrund von Vorbildern aus dem griechischen Raum, dass im Grunde der Zusammenhalt des Zwölf-Stämme-Bundes fast ausschließlich über die gemeinsame Gottesverehrung und das Kultische hergestellt wurde und dass es daneben keine politischen Instanzen gab, der Richter, war dann eher sowas, ja, ich habe mir das immer so vorgestellt, so wie der altisländische Rechtssprecher, nicht so Snorri Sturluson oder so, der über Lande zieht und Streitfälle schlichtet. Aber es gab im Grunde keine politisch handlungsfähige Spitze. Und das rächt sich in dem Moment, wo die Feinde, mit denen Israel zu tun hat, eben militärisch überlegen sind. Und das sind die Philister, denn die
verfügen über eine fortgeschrittenere Kriegstechnik. Und damit stellt sich das Problem, wie wollen wir unsere staatliche Existenz jetzt in Zukunft sichern? Im Grunde ganz von selbst. Die Alternative wäre ja nicht gewesen, wieder aus dem Land vertrieben zu werden, sondern die Alternative wäre ja gewesen, abhängig gemacht zu werden und dann wieder im Grunde in ägyptische Verhältnisse zurückzufallen im Lande. Ja, und insofern ist das ein Problem, dem man nicht ausweichen kann. Und die spätere Tradition, die hat natürlich jetzt das Ganze unter einem anderen Blickwinkel gesehen, nach dem Motto, wie verträgt sich das nun mit dem in der dann offenkundig in der Tora niedergelegten Willen Gottes. Und da gibt es natürlich im Grunde so ein in Anführungszeichen theokratisches Ideal. Gott ist der einzige König Israels, das nach meinen Informationen ja sich im Grunde so durch die gesamte Geschichte der Königszeit zieht. Diese Antikönigspartei, die stirbt ja nicht aus. Die hat vielleicht kaum noch Möglichkeiten, sich zu artikulieren, aber es gibt sie ja noch bis in Jesajas Zeiten und noch sogar bis weiter nach. Ja. Ja, also das
Ja.
Problem liegt auf dem Tisch und jetzt muss es irgendwie gelöst werden. Das ist die Situation.
Ja, und
Ja.
diese antimonarchische Tradition kann man natürlich dann auch noch weiter in die Exilszeit ziehen, wo es ja eben gar keinen König mehr gibt. Denn man ist ja nicht selbstständig und zu dieser Zeit scheinen dann eben wirklich die Priester auch stark zu werden und kann man dann eine Theokratie eigentlich entwerfen. Ich habe gerade eine aktuelle Theorie gelesen, dass die gegenwärtige Forschung auch einen großen Teil des Richterbuches datiert, also die Abfassung, in die Zeit, wo um 722 rum, wo das Nordreich Israel schon von den Assyrern zerstört worden ist und wohl ja nicht alle deportiert worden sind, sondern nur ein Teil der Bevölkerung, beziehungsweise die Assyrer wohl auch andere Bevölkerung in den nördlichen Teil des Landes deportiert haben. Und dann die Überlegung, dass vielleicht gerade in einer solchen Situation, wo es eben schon eine assyrische Oberherrschaft gibt, aber man vieles auch sozusagen in eigener Regie regeln kann, da diese Gestalten der Richter entwickelt werden und man das eben, auch um es irgendwie vielleicht theologisch zu rechtfertigen, in eine viel frühere Zeit zurückprojiziert. Und das dann natürlich auch gerade aus einem Hintergrund kommt, eben das Königreich im Norden ist schon zu Ende, da ist kein König mehr. Von daher können also historisch die Dinge ganz anders abgelaufen sein. Aber so wie wir es eben heute vor uns haben, und ich denke, das bleibt schon auch aktuell, ja, überhaupt in Diskussionen über Regierungsformen zu sehen, dass die Bibel, wie sie sich uns präsentiert, eigentlich ein sehr königskritisches Buch ist. Also es gibt natürlich auch Könige, die gute Könige sind, aber selbst wenn wir nachher im 2. Samuel-Buch von Davids Königtum lesen, der ist auch nicht gerade ein perfekter König und macht auch eine Menge Dinge falsch, wie wir sehen werden. Also diese Skepsis bleibt eigentlich erhalten und das ist vielleicht auch so eines der wirklich revolutionären Aspekte im Vergleich auch zu anderer altorientalischer Literatur, dass diese sehr starke kritische Tendenz zum Königtum sich ziemlich konsequent durchhält. Ja, aber wie wir dann in der Diskussion Gottes mit Samuel gehört haben, Gott sagt ihm, also okay, sie sollen einen König bekommen, wenn sie das, wenn es das ist, was sie haben wollen. Und jetzt in Kapitel 9 tritt uns dann Saul zum ersten Mal vor, der also als ein Mann aus dem Stamm Benjamin vorgestellt wird und als ein ganz ausgezeichneter Mann, der sowohl kräftig als auch gut aussieht, also in dem Sinne eine ideale Person ist. Andererseits wirkt er auch von seinem Charakter her nicht wie eine besonders starke Persönlichkeit. Er wird von seinem Vater losgeschickt, verloren gegangene Eselinnen zu suchen, und findet sie nicht. Und weiß, und ist dann offensichtlich auch nur mutlos und will nach Hause zurückkehren. Und es ist gerade der Knecht, der ihn begleitet, der ihm sagt, der eigentlich noch nicht aufgeben will und sagt, da in der Stadt wohnt der Seher, also damit ist Samuel dann gemeint. Lass uns doch den fragen, vielleicht kann der uns weiterhelfen. Und Samuel zögert und sagt, wir haben ja auch kein Geld mehr, dass wir ihn bezahlen könnten und weiß eigentlich wohl nicht so richtig, was er machen soll, aber lässt sich dann von seinem Knecht überzeugen. Dann enthüllt Gott Samuel, dieser Mann, der da jetzt kommt, das ist der, den ich mir als König ausgesucht habe. Saul wird dann auch zum Essen eingeladen, bekommt eine besonders gute Portion und Samuel erweist ihm auch besondere Ehre, was sich Saul schon gar nicht erklären kann. Und schließlich am Morgen salbt ihn auch Samuel zum König, kündigt ihm auch drei Dinge an, die ihm geschehen werden auf dem Weg zurück nach Hause, damit er sozusagen die Bestätigung bekommt. Und das Letzte davon ist auch, dass er ja nicht den Geist Gottes bekommen wird. Und da haben wir wirklich sozusagen ein charismatisches Königtum, wo es dann auch heißt, dass also diese Propheten trifft, ist auch Saul unter den Propheten und der Geist Gottes kommt über ihn. Obwohl ja eigentlich der König nicht vorgesehen war, er jetzt doch als geistergriffener ist. Und es wird sogar gesagt, er wurde ein anderer Mensch. Also diese Salbung zum König schafft ihn ganz neu. Aber andererseits passiert eigentlich nichts. Sozusagen, Saul ist zum König gesalbt worden, aber er hat nichts anderes zu tun, als nach Hause zu gehen, auch seinem Onkel nicht mal zu erzählen, was geschieht oder so das verbergen zu wollen. Und dann kommt offensichtlich Samuel dazu, dass er jetzt irgendwas tun muss, um diesen König wirklich König werden zu lassen. Und ruft deswegen eben die Versammlung in Mizpah ein, wo Saul dann offen gekrönt werden soll. Und dazu schreibt Benny Lau, als Saul zum ersten Mal zu Samuel kommt, erhellt der Ewige die Augen des Sehers und sagt zu ihm, hier ist der Mann, von dem ich dir sage, dass er über mein Volk herrschen soll. Und das Wort herrschen, das hier benutzt wird, ist eigentlich sehr selten. Ich weiß gar nicht, ob das noch an einer anderen Stelle vorkommt. Jaazor. Wenn wir unsere Ohren spitzen, hören wir, dass es nicht um einen König geht, sondern um einen Ozer, und da steht die Wurzel drin, jemanden, der abbremst und abwehrt, also Gefahren in dem Falle wohl abwehrt. Auch einen Tag vorher, bevor Saul zu Samuel kam, enthüllte der ewige Samuel, dass Saul kommen wird und sagte zu ihm, und du sollst ihn salben zum Nagid über mein Volk Israel, und er wird mein Volk aus der Hand der Philister retten. Hier geht es nicht um einen König, sondern um einen Nagid. Da ist die Wurzel Lahagid, Reden drin, also jemanden, der etwas zu sagen hat. In dieser Phase seiner Herrschaft wird Saul also durch den Ewigen und durch Samuel als Anführer, der gerade sehr an die Epoche der Richter erinnert, definiert. Saul war für Samuel passend. Seine Demut, seine Bescheidenheit, seine Unterwürfigkeit, dies passende Eigenschaften für einen Diener des Ewigen, die in einer äußeren Gestalt voll Schönheit und Pracht wohnten, um eine Haupteslänge größer als alles Volk. Als er mit ihm auf das Dach stieg, übergab Saul die Essenz seiner Tora und mit seinem Abschiedskuss etwas von seinem Geist. Die Wahl der Person Sauls, des Suchers nach den Eselinnen, ordnete den Erwählten eindeutig dem Wort des Propheten unter, der seine Anweisungen direkt vom Ewigen hört. Auf diese hierarchische Weise wird die Tradition der Epoche der Richter bewahrt. Saul zieht auf seinem neuen Weg los, tut aber nichts. An einem bestimmten Punkt beschloss Samuel, diesen Abschnitt der Erwählung eines Königs zu beenden und inszenierte eine Krönungszeremonie, bei der allen klar sein wird, dass dies die Person eines Erwählten ist, der dem Propheten untergeordnet ist. Sauls Fehlen in diesem Moment zeugte für seine Demut, um deretwillen Samuel ihn gewählt hatte. Denn Samuel lässt ja das Los werfen, wer König sein soll. Und als das Los dann auf den Stamm Benjamin und auf Saul fällt, ist Saul aber nicht zu sehen. Ein genaues Hinhören auf das, was hier geschieht, zeigt eine große Verlegenheit. Saul hat sich hinter den Arbeitsgeräten oder den Kleidern, das ist im Hebräischen das gleiche Wort Kelim, versteckt. Das heißt, er ist aus dem Kreis der Menschen an den Ort der Geräte oder Kleider geflohen. Der Ewige ist genötigt, sein Versteck aufzudecken, und er wird vor das Volk gebracht. Der Ausdruck "und sie liefen hin und nahmen ihn von dort" zeugt von der völligen Passivität Sauls. Er wurde zu einer Puppe in den Händen Samuels. Die ganze Vorstellung ist inszeniert und er muss König sein, ob er will oder nicht. Die Vorstellung geht weiter und Samuel erklärt hinsichtlich des Königs, dass es im ganzen Volk keinen wie ihn gibt. Was können die Ältesten des Volkes tun? Schließlich wurde durch das Los bewiesen, dass dies der König ist. Aber wird er Israel retten? Haben wir um dieses Kind gebeten? Wenn wir einen wirklichen König vor uns hätten, würden wir vom Aufbau einer Armee hören, von Befehlshabern über Tausende und Hunderte, von Steuern und Kriegen. Aber stattdessen begleiten wir den König in sein Privathaus, wo er zu seiner Feldarbeit zurückkehren wird. Ja, so war die Szene in Kapitel 10, wo Samuel eben einerseits vor allen Saul als König erscheinen lässt, aber er eben wie eine ziemlich schwache Figur aussieht. Anmerkungen, Nachfragen dazu? Herr Dankowski, ist Ihre Hand noch oben oder neu gemeldet? Okay. Frau Fichtbauer.
Ja, es hat mich etwas gestört. Also die Vorstellung geht weiter. Samuel erklärt hinsichtlich des Königs, dass es im ganzen Volk keinen gibt wie ihn. Also 10,24. Und davor steht 10,24, dass er alle an Haupteslänge überragt. So gibt es keinen anderen wie ihn. Das ist doch nur auf die Äußerlichkeit, also jedenfalls hier grammatisch bezogen. Also da habe ich gedacht, was soll das? Ja gut, wenn jemand groß ist, wird er auch, also lang ist, wird er auch für groß gehalten. Und er kann auf die anderen runterschauen. Aber in dem Kontext fand ich das eher komisch.
Das geht eigentlich genau in die Richtung, wie Benny Lau das beschreibt, zu sagen, also okay, der Mann ist zwar größer als alle anderen, aber trotz seiner Größe versteckt er sich und wirkt im Moment zumindest noch nicht wie ein besonders guter Heerführer und wird eigentlich ja, ein bisschen lächerlich gemacht mit dieser Beschreibung. Denn natürlich sollte man einen König nicht nach seiner Körpergröße aussuchen. Was wir auch nachher bei der Erwählung Davids sehen werden, wo Gott ja da, dann, als die Brüder Davids vorher gebracht werden, Gott ja Samuel immer sagt, nein, nicht den habe ich erwählt, denn ich schaue nicht auf das Äußere. Da geht es genau in die andere Richtung. Ja, dann auf diese Szene folgt das Kapitel 11, auf der wir gleich noch ein bisschen genauer eingehen werden, wo beschrieben wird, dass der König von Ammon, der den passenden Namen Nachasch, nämlich die Schlange, hat, die Einwohner von Javesh Gilad, ein Ort, der etwa am Jordan, etwas südlich von Segenezareth liegt, also ein bisschen weiter ab von der Gegend, in der wir uns hier normalerweise bewegen, und die erobern will. Und offensichtlich sind die Einwohner von Javesh Gilad der Meinung, dass sie wahrscheinlich dem König von Ammon nicht widerstehen können und sind sich auch nicht sicher, ob sie Unterstützung von anderen Israeliten bekommen werden. Und sie sagen ihm, wir sind bereit, uns zu dir unterwerfen, aber die Bedingung, die er stellt, ist, dass jedem Mann das rechte Auge ausgestochen wird. Natürlich eine sehr brutale Unterwerfung. Und dann sagen sie zu ihm, wir werden erstmal aussenden, ein paar Tage lang, ob wir jemanden finden, der uns hilft. Und wenn nicht, dann werden wir uns nach diesen Bedingungen unterwerfen. Und ihre Boten kommen nach Gibea, in die Stadt Sauls. Und als Sauls davon hört, er kommt gerade vom Feld mit einem Gespann von Ochsen und zerteilt diese Ochsen in 12 Teile, die er dann unter allen Stämmen verschickt, um zu sagen, wer nicht mit Saul in den Krieg für Javesh Gilead zieht, dessen Ochsen wird genau dasselbe geschehen, was diesen Ochsen passiert ist. soll uns wohl erinnern an die Geschichte von der Frau, die vergewaltigt worden und in 12 Teile geteilt ist in Gibea. Auf diesen Vergleich geht nachher noch ein Text ein. Hier geht es jetzt erst noch mal weiter, was das sozusagen für die Position Sauls als König bedeutet. Er zieht in die Schlacht und die Schlacht ist erfolgreich. Damit werden die Einwohner von Jabesh Gilead gerettet. Und in dem Moment, wo Saul jetzt siegreich war und sich eigentlich auch zum ersten Mal eben wirklich als König erwiesen hat, sagen einige Leute zu ihm, es gab doch da bei der Szene, wo er zum König erhoben worden ist, haben doch einige gesagt, ihn verspottet, wie dieser soll König über uns sein, töte die doch jetzt. Und da sagt Saul, nein, an diesem Tag, wo ich gesiegt habe, soll niemand getötet werden. Und jetzt kommt eben die Szene, wo Samuel nochmal alle zusammenruft, jetzt in Gilgal, was ja auch im Buch Josua schon ein Ort war, wo sich das Volk oft versammelt hat, und da eigentlich sich vom Volk verabschiedet und dem Volk nochmal vorlegt, was es erwartet mit einem König. Das interpretiert Benny Lau auch so, dass Samuel jetzt eben andere Qualitäten auch in dem Königtum Sauls sieht. Also er schreibt dazu, Samuel kommt in die befreite Stadt Jabesh sofort mit dem Ende des Angriffs Sauls. Dies ist ein eindrucksvoller Einzug des Propheten, der sicher kam, um das Volk zu preisen für seine eindrucksvolle Mobilisierung auf den Ruf des Mannes hin, den er zum König über Israel gesalbt hatte. Aber stattdessen ereignet sich bei seiner Ankunft ein kleines Drama. Leute wenden sich an ihn als Richter mit der Bitte, diejenigen, die den gekrönten König missachtet hatten, zum Tode zu verurteilen. In diesem Augenblick schnappt sich Saul das Königtum und antwortet den Fragenden anstelle des Richters. Niemand soll an diesem Tag getötet werden. Es scheint, dass dies der Grund für die Antwort Samuels ist. Geht, lasst uns nach Gilgal gehen und dort das Königtum erneuern. Eine scheinbar überflüssige Handlung. Schließlich wurde Saul bereits gekrönt. Aber auch hier gibt es zwei Absichten, eine offenbare und eine verborgene. Die offenbare Absicht ist, sich um das Königtum Sauls, der sich jetzt als würdig erwiesen hat, zu versöhnen und zu vereinigen. Die verborgene Absicht kennt nur Samuel. Er hat gerade von Saul von seiner Absetzung gehört. Schon am Anfang des Weges, als das Volk einen König verlangte, um uns zu richten, war er darüber zornig geworden. Aber bis jetzt war es Theorie geblieben. Jetzt, wo seine Absetzung tatsächlich stattfindet, wird er darüber doppelt zornig und stellt sich auf dem Höhepunkt der Freude hin, um mit dem feiernden Volk gründlich abzurechnen. Das ganze Kapitel 12 beschreibt die Rede Samuels, die sowohl eine Abschieds- als auch eine Mahnrede ist. Beim Abschluss seiner Worte kann Samuel die scharfe Warnung nicht zurückhalten. Und wenn ihr Böses, ja Böses tut, so werdet ihr und euer König umkommen. Mit diesen Worten verschwindet Samuel aus seiner Führungsposition als Richter. Von jetzt an liegt die Führung beim König. Samuel wird von jetzt an handeln als der, der den König für seine Sünden zurechtweist und das Königtum seinem Nächsten übertragen wird, der besser ist als er. Ja, sozusagen, Benny Lau sieht hier einen Bruch eigentlich, dass Samuel am Anfang noch gedacht hat, dass dieser König, den er erwählen soll, ihm letztlich untergeben ist und damit er sein Richteramt de facto weiter ausfüllen kann. Und in dem Moment, wo Saul aus eigener Autorität sagt, niemand soll an diesem Tag getötet werden, wird Samuel klar, dass dieser König keine Marionette ist und anfängt, eigene Meinungen zu haben und selber aktiv zu werden, und damit eben verabschiedet sich Samuel als Richter, und wir werden ihn wirklich dann in künftigen Kapiteln eigentlich immer als die Person, die den König kritisiert, noch kennenlernen. Ja, dazu Nachfragen, Anmerkungen. Frau Fichtbauer.
Ja, also ich komme ja aus der Stadt Aachen und da fallen einem natürlich auch Krönungszeremonien ein. Also es heißt ja hier auf der Seite 4 unten, inszenierte eine Krönungszeremonie, bei der allen klar sein wird, dass dies die Person eines Erwählten ist, der dem Propheten untergeordnet ist. Also er ist in gewisser Weise dann König von Gnaden des Propheten. Und er salbt ihn ja auch. Er salbt. Ja, hat also nimmt sich das Recht oder hat das Recht zu salben. So, und das hat es bei der Kaiserkrönung Karls des Großen auch gegeben. Da hat der Papst nämlich vielleicht, jedenfalls hat Karl das hinterher so gesagt, ihn überrumpelt und gekrönt. Und dann hat Karl der Große aber in seinem Hoheitstitel aufgenommen, Adeo Coronatus, von Gott gekrönt, nicht vom Papst, und hat seinem Sohnemann Ludwig gesagt, und du wirst gekrönt, aber aus eigener ja, Machtvollkommenheit. Du wirst Kaiser und nicht vom Papst. Und dann hat dieser doofe Ludwig, der le débonnaire heißt, also ein bisschen nett, aber nicht so ganz, ja, was, sehr fromm, Ludwig der Fromme, der hat sich nochmal vom Papst krönen lassen. Das erinnert mich jetzt daran. Also hier diese Parallele, also der ist schon ein bisschen, ja, König von meinen Gnaden, oder ich habe ihn auserwählt, ich habe ihn gesalbt, und dann schiebt sich aber, weil er auch denkt, der ist ja demütig. Also deshalb ja auch, der wird ja auch, der ist bescheiden, demütig bescheiden. Aber jetzt sagt dann Saul plötzlich, ach ja, und dann ist ja auch von seiner Absetzung, also von der Absetzung von Samuel dann die Rede. Und er könnte ja auch bestraft werden, weil er ja eigentlich so hin und her schwankte. Ja, Gott hatte gesagt, du musst den Willen des Volkes durchsetzen, aber dem Samuel war das ja nicht ganz geheuer. Und jetzt wird er also doppelt zornig, heißt es, aber weil nämlich die Absetzung tatsächlich jetzt quasi erfolgt, weil Saul ein Machtwort gesprochen hat. Und das finde ich also ganz interessant. Ja.
Ich finde diese Parallele tatsächlich sehr spannend. Das bringt vielleicht so ein bisschen auf den Punkt, dass es in gewisser Weise natürlich hier auch um die Trennung von Kirche und Staat geht, könnte man sagen. Also ist der König jemand, der eben direkt seine Autorität von Gott her beanspruchen kann, oder ist da noch ein menschlicher Vermittler zwischen Gott und dem König da? Und das werden wir ja auch später immer wieder sehen, dass die Propheten eben die großen Kritiker der Könige sind. Es sind schon die, obwohl Nathan eigentlich der Hofprophet Davids ist und eigentlich eher dazu neigt, zu sagen, was David gerne hören möchte, aber wenn Gott ihn dann doch losschickt, ihn zu kritisieren, muss er das auch tun. Da hat er dann keine andere Wahl. Und natürlich noch später jemand wie Elia, der letztlich auch die Autorität hat, dem König Achab seine Verwerfung anzukündigen. Also da ist wirklich eine doppelte Autorität da, die in einer ganz schönen Spannung steht. Cor.
Ja, ich habe mich die ganze Zeit auch bis jetzt gefragt, gerade bei der Diskussion über die Ältesten und die Führer des Stammes, aber da wird immer gesagt, das Volk will einen König. Wer ist denn gemeint mit dem Volk? Sind das die Anführer gewesen oder was wird man hier da verstehen? Wirklich das Volk? Ich meine, wenn man nach bestimmte Völker fragt, die wollen auch jemand haben, die über sie richtet. Aber wenn sie die dann haben, dann was das angeht, erinnert mich das so ein bisschen was so in der Politik, weil das Wort politisch auch im Anfang genannt wurde, auch in der Text, dass es politisch ist. Was erwartet man denn von einem König oder was wollte das Volk denn von dem König? Also mehr dann, dass man es selber sich selber richten kann oder so. Das ist, was ich mich gefragt habe. Ist das so eine blöde Frage oder eine dumme Frage?
Also zunächst mal, also wir hören am Anfang in Kapitel 8, da sind es die Ältesten, die den König fordern, am Anfang von Kapitel 8. In Kapitel 8, 5, aber nach der ersten Protestrede Samuels heißt es dann aber in Vers 19, und das Volk wollte nicht hören. Und danach war ich durchgehend das Volk als Ganzes. Also es, wo wir wahrscheinlich im biblischen Kontext annehmen müssen, dass es sich bei dem Volk um mündige Männer handelt. Und das eine, was Sie eben sagen, dass Sie einen König haben wollen, der uns richtet. Das andere ist auch, wie alle Völker zu sein. Auch dieser Wunsch vielleicht, sich anzupassen an die politische Lage, wie sie ist. Und es kommt eben sicher dazu, was Sie dann auch sagen, eben in Vers 8,20, eben also ein, wie alle Völker, dass er und unser König wird uns richten und er wird vor uns hinausziehen und unsere Kriege kämpfen. Also sie wollen offensichtlich auch einen festen Anführer haben, also nicht einen, der jedes Mal charismatisch neu auftreten muss, sondern einen, von dem man von vornherein weiß, dass er in den Krieg ziehen kann. Auch in dem Sinne sozusagen, wir müssen nicht hoffen, dass wir jemanden finden, sondern wir wissen, da ist jemand, der immer einspringen kann und für uns zu kämpfen. Das scheint dahinter zu stehen. Und die Geschichte dann von dem Kampf Sauls in Jabesh-Gilead zeigt ja auch, dass es offensichtlich nötig ist, so jemanden zu haben, denn vorher sieht es ja so aus, dass die Leute von Jabesh das Gefühl haben, wahrscheinlich müssen wir uns den Ammonitern unterwerfen, denn die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand uns helfen wird, ist nicht allzu groß. Und das wird durch Saul geändert. Ja, dann jetzt nochmal zurück. Frau Fichtbauer, hatten Sie sich nochmal gemeldet oder ist die Hand stehen geblieben? Stehen geblieben, okay. Dann nochmal zurück eben zu dem Kapitel 11, zu dem Kampf gegen den König von Ammon, wo wir eben dieses Teilen der Rinder in 12 Teile haben, was an die Geschichte am Ende des Richterbuches erinnert, von der vergewaltigten Frau, die ihr Mann in 12 Teile teilt. Und da hat eben Amnon Barsag in seinem Kommentar zum ersten Samuel-Buch diese Parallelen aufgezählt. Es bestehen viele Parallelen zwischen den beiden Erzählungen. Die auffallendste Ähnlichkeit besteht in der Art und Weise, wie Saul das Volk mobilisiert, die der erschütternden Art und Weise, auf die der Mann der Nebenfrau die Israeliten zusammenrief, sehr ähnlich ist. Und er kam in sein Haus, nahm das Schlachtmesser, hielt seine Nebenfrau fest und zerteilte sie in ihre Knochen, in 12 Teile, und schickte sie in das ganze Gebiet Israels. Und hier heißt es eben, und er nahm ein paar Ochsen und zerteilte sie und schickte sie in das ganze Gebiet Israels. Zweitens, die beiden Erzählungen ereignen sich an denselben Orten. Die Zentren der Erzählung in unserem Abschnitt sind Jabesh Gilead und Gibea, sowie die Erzählung von der Nebenfrau in Gibea, Jabesh Gilead einbindet. Denn das war der Ort, den man angegriffen hatte, weil der nicht mit gegen die Benjaminiter in den Krieg gezogen war, um dann eben nur die Jungfrauen am Leben zu lassen und Frauen für die Benjaminiter zu finden. Drittens, beide Erzählungen beschreiben ein Schandmal, das über den Häuptern der Israeliten schwebt. Die Tat an der Nebenfrau in Gibea wird beschrieben, denn sie begingen eine Schandtat und Gemeinheit in Israel. Parallel dazu ist es das Ziel von Nachasch, dem Ammoniter, mit seinem Vorschlag, das rechte Auge der Einwohner von Jabesh Gilead auszustechen, sie zur Schande für Israel zu machen. Viertens, in beiden Erzählungen wird das Weinen des Volkes erwähnt. In Richter und die Kinder Israels stiegen hinauf und weinten vor dem Ewigen bis zum Abend. Und in 1 Samuel und das ganze Volk erhob seine Stimme und weinte. Fünftens, Die Beschreibung der Versammlung des Volkes an beiden Stellen wird mit einem ähnlichen Ausdruck dargestellt. Der Leitbegriff in dem Kapitel über den Krieg gegen Benjamin ist wie ein Mann. Und alle Israeliten zogen aus und die Gemeinde versammelte sich wie ein Mann. Und das ganze Volk stand auf wie ein Mann, indem es sagte, und alle Israeliten versammelten sich zur Stadt hin wie ein Mann, als Gefährten. Dieser Ausdruck findet sich auch in unserem Abschnitt. Und die Furcht vor dem Ewigen fiel auf das Volk und sie zogen aus wie ein Mann. Die Leute von Jabesh Gilead wenden sich, nachdem ihnen Hilfe versprochen ist, an die Ammoniter und stellen sich dar, als würden sie sich ihnen ergeben und ihre Bedingungen annehmen. Und die Leute von Jabesh Gilead sagten, morgen werden wir zu euch hinausgehen, tut mit uns alles, was in euren Augen gut ist. Diese Formulierung erinnert sehr an den Vorschlag des alten Gastgebers aus dem Gebirge Ephraim an die Benjaminiten in der Geschichte von der Nebenfrau in Gibea. Hier sind meine jungfräuliche Tochter und seine Nebenfrau. Lasst mich doch sie hinausgeben, misshandelt sie und tut an ihnen, was in euren Augen gut ist. Aber an diesem Mann tut diese gemeine Sache nicht. Siebtens, als die Israeliten die Geschichte von der Nebenfrau in Gibea hörten, schrien sie auf und verlangten von den Benjaminitern, gebt diese bösen Leute her, die in Gibea sind, und wir werden sie töten, das Böse aus Israel entfernen. Aber diese Forderung trifft auf Widerspruch von Seiten der Benjaminiten. Und die Benjaminiten wollten nicht auf die Stimme ihrer Brüder, der Israeliten, hören. Parallel dazu wird auch nach dem Ende des Krieges gegen Ammon in ähnlicher Formulierung eine Forderung erhoben. Und das Volk sagte zu Samuel, diejenigen, die gesagt haben, wird etwa Saul über uns König sein, gebt die Leute her und wir werden sie töten. Man muss hinzufügen, dass diese Forderung gegenüber Leuten vorgebracht wurde, die im vorangehenden Kapitel erwähnt und mit der gleichen Bezeichnung belegt wurden, wie die Leute von Gibea durch die Israeliten. Und böse Leute sagten, wird uns dieser etwa retten? Und sie verschmähten ihn und brachten ihm keine Gabe. Und auch hier weigert sich der Vertreter der Benjaminiten, der Forderung stattzugeben. Und Saul sagte, niemand soll getötet werden an diesem Tag, denn heute bewirkte der Ewige Rettung in Israel. Was ist die Bedeutung dieses Vergleichs? Wie wir in unserer Untersuchung von Kapitel 8 erwähnt haben, endet das Richterbuch mit der Beschreibung der schlimmen Situation, in die die Israeliten gekommen sind, einschließlich Götzendienst, Richter 17, das Bild Michas, Unzucht, Richter 19, die Nebenfrau in Gibea und Blutvergießen, Richter 20 bis 21, der Krieg gegen Benjamin. Die Erklärung für diese schlimme Realität ist der wiederkehrende Vers, in jenen Tagen gab es keinen König in Israel, jeder tat, das in seinen Augen rechte. Angesichts dieses furchtbaren Zustands kann man das entsetzliche Mittel verstehen, zu dem der Mann der Nebenfrau greift, um Israel zu erschüttern, damit es alle zusammenrufen wird, um die Verbrecher zu verurteilen und den Bruderkrieg, den die Tat nach sich zog. Unser Kapitel schließt den Kreis. Die große Erwartung nach einem König über Israel, die in den Ereignissen am Ende des Richterbuches zum Ausdruck kommt, erfüllt sich in diesen Kapiteln in der Gestalt Sauls. Kapitel 11 ist der positivste Abschnitt über sein Königtum und es beschreibt den Beginn der Erfüllung der Erwartungen an das Königtum. Die Schrift bringt dies unter anderem zum Ausdruck durch die Betonung des völligen Gegensatzes zwischen den beiden Erzählungen. Die Mobilisierung Israels geschieht nicht mehr durch das Zerteilen einer Leiche und ihr Verschicken an ganz Israel, sondern durch das Zerteilen eines Paares von Ochsen. Als das Volk in Tränen ausbricht, gibt es jemanden, der es aus einer Bedrängnis rettet. Es wird nicht mehr Schandtat und Gemeinheit in Israel geben. Im Gegenteil. Wenn jemand versucht, Schande auf ganz Israel zu legen, wird der König sein Vorhaben zunichte machen. Die Israeliten versammeln sich wie ein Mann, nicht um in einen Bruderkrieg zu ziehen, sondern um gegen einen Feind von außen zu kämpfen und ihn zu besiegen. Das Angebot an Fremde, dass sie mit Israel tun mögen, wie es in ihren Augen gut ist, wird nicht mehr als Unterwerfung unterbreitet, sondern als List auf dem Weg zum Sieg über Frevler aus den Völkern. Und wenn das Entfernen des Bösen aus Israel verhindert wird, geschieht dies nicht aufgrund einer grundsätzlichen und prinzipiellen Weigerung von Teilhabern am Verbrechen, sondern aus der königlichen Entscheidung heraus, sich an dem Tag, an dem der ewige Rettung in Israel bewirkte, nicht an den Frevlern zu vergreifen. Es gibt also einen König in Israel. Es tut nicht mehr jeder das in seinen Augen Rechte, und ein fremder König kann nicht mehr die Augen der Israeliten ausstechen. Also in dieser Interpretation könnte man sagen, ist die Erzählung von 1 Samuel 11 die Korrektur von der furchtbaren Geschichte in Richter 19 bis 21 und mit dem Königtum sozusagen treten wieder geordnete Zeiten an. Es gibt eine andere exegetische Tendenz, die das genau umgekehrt sieht, die eigentlich sagt, der ursprüngliche Text, der ältere Text ist 1 Samuel 11 und darauf basierend ist als Polemik der Text in Richter gebracht worden, eben um das Haus Saul zu verunglimpfen gegenüber dem Königen aus dem Haus David. Da ist ein Beispiel für Mark Brettler, amerikanischer Jude, Professor für Judaistik, der damit auch ältere Auslegungen aufgreift. Ich schlage vor, dass wir zu der Sicht zurückkehren, die einige Gelehrte im letzten Jahrhundert vorgebracht haben, wonach Richter 19 bis 21 eine Polemik gegen Saul darstellt. Die Beweise, die diese Behauptung unterstützen, sind stichhaltig. Wie Richter 19 bis 21 ist die Geschichte in 1 Samuel 11 so merkwürdig und überdehnt so sehr jeden Begriff von historischer Wahrscheinlichkeit, dass man einen Kontext finden muss, in dem sie Sinn macht. Eine Polemik gegen Saul ist ein solcher Kontext. Die geografischen Namen in Richter 19 bis 21 sind eng mit Saul verbunden. Saul war ein Benjaminiter. Einer Tradition nach kam er an die Macht, indem er die Einwohner von Jabesh Gilead rettete. Um die Armee zu mobilisieren, schlachtete er ein paar Ochsen und schickte ihre Stücke durch das Land, mit der Warnung, dass den Ochsen desjenigen, der nicht in die Schlacht mitziehen wird, ein ähnliches Schicksal ereilen wird. Dieses gewalttätige Bild ist im Kontext von 1 Samuel 11 einsehbar und stellt eine wahrscheinliche Quelle für das makabre Bild der geschlachteten Nebenfrau in Richter 19 dar. Die Stadt Gibea war Sauls Geburts- und Wohnort. 1 Samuel 10, 26 und vergleiche auch den Namen Givat Shaul, die Sauls, das Gibea von Saul. Im Gegensatz dazu sind Ramah und Jerusalem die Heimat der Guten, Samuel und die davidische Monarchie. Daher ist die Hauptfunktion dieser Texteinheit, Saul, den Benjaminiten von Gibea, der auf den Thron kam, indem er Jabesh Gilead half und schließlich von dessen Einwohnern begraben wurde, zu verunglimpfen. Saul ist diffamiert durch den Stamm und durch die Stadt, denen er angehört. Selbst in den Zeiten, in denen es keinen König in Israel gab, jeder tat, was das in seinen Augen Rechte war, steht demjenigen, der in Jerusalem, der Hauptstadt der davidischen Dynastie, und Ramah, der Heimat des Propheten, der das Königtum Saul wegnahm und es David gab, zugunsten Gibeas, Sauls Stadt, vorbeigeht, ein furchtbares Schicksal bevor. Dies weist voraus auf die nahe erzählerische Zukunft, in der es einen König in Israel geben wird, dass die Person, die in Jerusalem regiert, die schließlich von einem Einwohner Ramas gewählt wurde, der legitime König ist. Es ist unklar, warum die meisten modernen Gelehrten diese Interpretation von Richter 19 bis 21 zurückgewiesen haben. Vielleicht haben sie unbewusst die Sicht des Propheten Samuel internalisiert, wonach David einen schnellen und vollständigen Sieg über die Sauliten davongetragen hat. Demnach war eine Polemik der Art, wie sie für Richter 19 bis 21 angenommen wird, unnötig. Es gibt jedoch verschiedene Hinweise darauf, dass eine Gruppe von Leuten weiterhin an Sauls Legitimität glaubte, selbst einige Generationen nach seinem Tod. Es ist a priori wahrscheinlich, dass der Mann, von dem gesagt wurde, und nach wem sehnt sich ganz Israel, wenn nicht nach dir, der Mann, dem keiner gleichkommt, den die Bevölkerung zuruft, lang lebe der König, der Gegenstand einer fortdauernden Königsideologie war. 2 Samuel 3,1 berichtet von der Tradition eines langen, so heißt es im hebräischen masoretischen Text, oder schwierigen Kampfes nach anderen Versionen, zwischen dem Haus Davids und dem Haus Sauls. Das Beweismaterial lässt annehmen, dass eine prosaulidische Fraktion noch lange nach Sauls Ableben aktiv war. Es ist daher sehr gut möglich, dass Richter 19 bis 21 eine Polemik widerspiegelt, die auf jeden zielte, der sich vielleicht verführen lassen würde, der saulidischen Dynastie auf Kosten der davidischen zu folgen. Ja, also hier haben wir Beispiele, wie unterschiedlich man die Beziehung zwischen zwei Texten, die offensichtlich viele Parallelen haben, interpretieren kann. Und auch die Frage eben, wenn man solche aufeinander bezogenen Texte sieht, wie entscheidet man, was ist der ältere Text, wer hat wen beeinflusst? Man kann eben nicht automatisch nach der Reihenfolge, wie sie in der Bibel vorkommen, unbedingt gehen. Ja, sind dazu Anmerkungen, Nachfragen? Herr Haller.
Ja, Sie sagten ja, man kann nicht einfach so nach der Reihenfolge der Texte gehen. Auf der anderen Seite ist es nicht so, dass die jetzt nun einmal so kanonisch in dieser Reihenfolge da stehen. Ich meine, die sind ja nun auch durchaus, scheint es ja Textschichten zu geben, ne? Verschiedene Überarbeitungen dieser Texte. Und ich denke mir, es wird seinen Grund haben, also jetzt mal ganz naiv, ohne dass ich jetzt Bibelwissenschaftler bin, gesagt, nicht ohne Grund wird es so sein, dass erst eben der Richtertext da steht und dass später, wenn man dann chronologisch liest, dieser Text aus dem ersten Samuelbuch kommt, muss es ja so sein, dass einem da diese Bilder von damals evoziert werden. Also selbst, ja, dass das Ganze also durchaus auch so gewollt ist, dass es in dieser Reihenfolge kommt und damit ja diese erste Interpretation eigentlich für mich plausibler wäre.
Kann man so sagen? Man kann natürlich auch sagen, wenn wir den gesamten Kanon vor uns haben, gehen wir davon aus, dass der Leser ja eigentlich schon alles kennt. Und wenn er Richter 19 bis 21 liest, auch schon weiß, dass später ein König aus Benjamin kommen wird. Oder er wird sich vielleicht, sagen wir so, wie wir es jetzt gelesen haben, vielleicht ist Ihnen, als Sie 1 Samuel 11 gelesen haben, aufgefallen, sowas Ähnliches kam doch schon mal vor. Und dann kann man sich eben fragen, wenn ich mich jetzt daran zurückerinnere, kann ich sozusagen nachträglich eine Interpretation gewinnen, die mir bei Richter 19 bis 21 noch nicht klar war, aber wenn ich sozusagen weiterlese, kann ich noch was weiteres interpretieren möglicherweise. Und sozusagen das auch, wenn man sozusagen chronologisch im Verlauf des Kanons liest, Aspekte da sind, die einem vielleicht erst später klar werden, was gemeint ist. Das wäre vielleicht auch so ein Beispiel, das mir jetzt gerade einfällt. In der Tora wird ja nie gesagt, dass der Tempel in Jerusalem gebaut werden muss. Das heißt im Buch Deuteronomium, der Ort, den Gott erwählen wird. Und solange ich Deuteronomium lese, weiß ich noch nicht, wo dieser Ort sein wird. Aber wenn ich dann später erfahre, dass der Tempel in Jerusalem gebaut wird und auch gerade der König Josia eine Reform durchführt und sagt, es darf nur in Jerusalem ein Kult sein, dann kann ich mich natürlich erinnern, dass ich jetzt schon viel vorher in Deuteronomium gelesen habe, dass es so sein muss. Das sind in dem Sinne schon Dinge, wo man auch sagen, also sagen wir mal theoretisch, was niemand behaupten würde, dass die ganze Bibel von einem Verfasser geschrieben ist, Oder das macht man ja auch in Romanen, dass man Hinweise am Anfang einbaut, die erst viel später verstanden werden können. Das ist also auch eine, denke ich, durchaus mögliche literarische Technik.
Ja, ich meine, und andererseits ist es natürlich so, dass man historisch kritisch ja auch sagt, dass die Festlegung des Kanons ja auch im Grunde genommen schon ein Eingriff und eine Interpretation auch ist, die im Grunde genommen was vorgibt, was im Nachgang, wo man andere Textschichten auch findet und wo sich Widersprüchlichkeiten ergeben, so dass man nicht immer davon ausgehen kann, dass die gewählte Reihenfolge, die ist eine, die im Grunde genommen eine bestimmte Lesart evoziert oder auch gewollt evoziert, die aber nicht unbedingt mit der historischen Reihenfolge zusammenstimmen muss. Darum geht es ja auch im Grunde genommen gar nicht, sondern es geht ja immer auch um ja, auf der anderen Seite geht es immer um Glaubenserfahrungen, die auch aus unterschiedlichen Kontexten im Grunde genommen kommen. Also von daher ist das, glaube ich, ein vielschichtiges Problem. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass wir hier immer wieder sehen, im Grunde genommen, dass wir auch nahezu gegenläufige Möglichkeiten haben, die durchaus schlüssig sind. Das ist ja, lässt sich ja jetzt gerade beide Thesen lassen sich ja durchaus nachvollziehen. Und dass man sagen kann, wir lassen das einfach nebeneinander stehen. Wir müssen uns jetzt nicht für das eine entscheiden. Das ist ja auch spannend im Grunde genommen. Und dass das auch wiederum damit zusammenhängt, wie man insgesamt auf diese unterschiedlichen Herrschaftsformen schaut. Mir ist eben noch mal ganz kurz durch den Kopf gegangen, als es um die Frage ging, wer hat denn die Herrschaft, die Ältesten, die Stammesfürsten, der König, der Prophet, der Priester, dass wir in der katholischen Taufliturgie die Vorstellung haben, wir ziehen die Königs-, Propheten- und Priesterwürde Jesu an. Das heißt, ich sag mal, die eigentlich konkurrierenden Titel werden zusammengezogen, um diese Konkurrenz sozusagen in einem Spannungsverhältnis zu halten. Ist mir eben aufgefallen, habe ich gedacht, das ist auch vielleicht ein interessanter Aspekt, weil dieses Miteinander ringen wir ja deutlich immer wieder sehen in der Bibel eigentlich.
Ja, das ist auf jeden Fall spannend zu sehen, wie man das alles zusammenzieht, diese unterschiedlichen Autoritäten. Ja, wir hatten ja schon ein bisschen gesehen bei den Theorien von unterschiedlichen Redaktionsschichten, die es beim Buch der Richter gegeben hat, dass also auch die Überlegung gibt, dass ein ursprünglicher Kern eher aus dem israelitisch-ephraimischen Bereich kommt, wo eben auch die meisten Richter herkamen. Und es dann wohl erst eine weitere Redaktionsschicht ist, die den Stamm Juda einbringt, wo dann eben als erster Richter Othniel ben Kenaz erwähnt wird und der Stamm Juda als der dargestellt wird, der alle anführen soll. Und von daher kann man durchaus sagen, dass vielleicht historisch gesehen der Stamm Juda eigentlich ein Spätankömmling ist, aber dann eben doch auch relativ konsequent. Und das fängt auch eigentlich schon in Genesis 38 mit der Geschichte von Tamar, aus der ja schließlich die Zwillinge und Peretz gebären wird, aus der David hervorgehen wird. Da fängt das ja eigentlich schon an, dass Juda und Josef sich gegenüberstellen und was man eben auch im Buch Genesis noch gar nicht absehen kann, aber letztlich als Vorbereitung da ist. Was mir jetzt aber auch nochmal aufgefallen ist, dass es eigentlich spannend ist, ja eigentlich klar ist, dass wenn wir in den nächsten Kapiteln sehen, dass Saul letztlich verworfen wird und David der eigentlich wahre König ist und dass gerade die traditionelle Auslegung, die Amnon Barsag vertritt, eigentlich eine Auslegung ist, die Saul sehr positiv darstellt, die durchaus sagt, das Königtum Sauls, auch wenn es eben nachher verworfen werden wird, war zunächst mal ein Königtum, das die Erwartungen der furchtbaren Situation am Ende des Richterbuches ein Ende zu machen, erfüllt hat. Und auch in dem Sinne finde ich das eigentlich sehr sympathisch, diese Auslegung hier zu sehen, wie wirklich auch nochmal zu betonen, im Gegensatz zu allem, was wir in den nächsten Kapiteln über Saul hören werden, dass er letztlich eben eine positive Gestalt ist, die gegen, man könnte fast auch sagen, gegen das, was sein Name und seine Stadt und seine Stammesherkunft sagen würden. Also eigentlich, man eben hört, der stammt aus Gibeah, wo diese furchtbare Geschichte geschehen ist, und er kämpft jetzt mit Jabesh Gilead, wo schon mal ein furchtbarer Krieg war. Und trotzdem kommt was Positives raus. Also auch in dem Sinne finde ich diese Interpretation eigentlich attraktiv, zu sagen, da ist eine Heilung der vorigen Geschichte da, finde ich in dem Sinne ja auch psychologisch irgendwo sympathisch, im Gegensatz zu sagen, man eigentlich nur wieder ein weiterer Versuch, hier Saul schlecht zu machen. Das, und schließlich auch die Bedeutung eines Königtums aus dem Stamm Benjamin findet sich ja nochmal angedeutet, nie wirklich ausgesprochen, wieder in einem der spätesten Bücher der Bibel, im Buch Esther. Denn Mordechai, der ja der Held der Geschichte ist, der überhaupt dafür sorgt, dass Esther Königin wird und die ganze Rettung der Juden in Persien dann vollbringt, ist ein Mann aus dem Stamm Benjamin. Da ist offensichtlich auch diese Erinnerung erhalten geblieben. Und wir werden das auch beim nächsten Mal sehen, wenn wir ja das Kapitel des Krieges Sauls gegen die Amalekiter haben, den er eben nicht so durchführt, wie er sollte, dass sich ja auch Mordechai, einem Nachkommen der Amalekiter, nämlich Haman, gegenüber sitzen werde. Da werden noch viel später hin Linien gezeigt, die wir dann beim nächsten Mal auch ein bisschen mehr sehen werden. Und von daher stimmt natürlich die, was Marc Brettler sagt in seiner Auslegung, dass es sicher noch lange eine Unterstützung für ein Königtum der Sauliden gegeben hat, was nicht notwendigerweise zum Schritt führen muss, zu sagen, Richter 19 bis 21 ist eine antisaulidische Polemik, aber dass es noch Unterstützung auch für ein Königtum aus dem Stamm Benjamin lange Zeit gegeben hat, ist wohl schon etwas, dass man beibehalten kann und vielleicht sogar irgendwann mal im babylonischen Exil in der persischen Zeit, da gibt es auch manche Interpretationen zum Buch Esther, die das sagen, vielleicht so ein Versuch war, der dann letztlich gescheitert ist, eine benjaminitische Autorität zu erneuern. Also das geht nochmal ganz viele Jahrhunderte weiter, dieser Gegensatz in die jüngsten biblischen Bücher. Ja, sonst noch Anmerkungen zu den Texten von heute? Ja, dann Frau Fichtbauer.
Eine Frage noch. In den Texten ist also ja häufig von Israel und Juda die Rede. Das reflektiert doch eigentlich dann die Situation, die nachdavidische Situation. Ne? Also das kommt hier dauernd irgendwie vor. Ne?
Es ist tatsächlich in 1 Samuel 11 ist es das erste Mal, dass diese Unterscheidung gemacht wird, wo eben gesagt wird, wie viele Leute aus Juda und wie viele Leute aus Israel Saul zusammenholt. Und dass eben die übrigen Stämme unter dem Namen Israel zusammengefasst werden. Ja. Im Gegensatz zu Juda taucht hier zum ersten Mal auf und wird dann nachher bei Davids Geschichte auch immer mal wieder auftauchen. Also da ist sicher auch etwas, und wir werden dann ja auch noch sehen, dass das wirklich umstritten ist auch heute, ob es dieses Reich aller Stämme von David und Salomo jemals gegeben hat oder ob wir nicht davon ausgehen müssen, dass es eben eine Einheit im Norden Israel mit den meisten Stämmen und eine Einheit im Süden mit Juda und Benjamin, interessanterweise, weil es ja direkt das Gebiet nördlich angrenzend an Juda ist, gegeben hat. Aha. Ja, also auch von daher sind schon viele, eben in so einem Vers eigentlich, schon Hinweise auf Dinge, die noch weiterkommen werden, gelegt. Mhm. Gut, dann werden wir beim nächsten Mal die Kapitel haben, wo wir Saul und seinen Sohn Jonathan im Kampf gegen die Philister erleben werden. Also wirklich Saul sich als der große Kriegsherr erweisen wird und dann das ganz schwierige Kapitel des Befehls, den Samuel wieder an Saul weitergibt, Amalek zu vernichten und Saul dann letztlich verworfen wird, weil er Amalek nicht vollständig vernichtet hat. Das ist dann, ich bin noch nicht so sicher oder ich vermute eher, dass ich keine befriedigende Auslegung dafür finden werde, weil das einfach ein immer enorm schwieriger Text ist. Aber ich hoffe zumindest ein paar Problemansätze finden zu können, die uns ja mit diesen Texten ein bisschen umgehen lassen können. Gut, bis zum nächsten Mal dann. Eine schöne Woche, bis dahin.